Fabian, in so ungefähr 2 Wochen ist Europawahl. Da ich weiß, dass du ein politisch interessierter Mensch bist, gehe ich stark davon aus, dass du wählen gehst. Was ich nicht weiß und was du jetzt hier auch nicht unbedingt kundtun musst, ist, ob du so eine feste Partei hast, die du immer wählst. Sehr sicher bin ich mir, dass du schon mal den Wahl-O-Maten bedienst. Und dann ist die Frage an dich: Kennst du das Erlebnis? Ich glaube ja, dass du den Wahl-O-Maten eben bedienst, alle Fragen beantwortest und am Ende so ganz seltsame Parteien rauskommen, von denen du noch nie gehört hast.
Ja,
Kennst du das?
das kenne ich total. Das passiert mir regelmäßig und ja, ich schmunzel dann immer und gucke dann, was das so für Parteien sind. Ich habe tatsächlich eine feste Partei eigentlich immer gehabt, mein ganzes Leben lang. Eigentlich klassischer SPD-Wähler, aber es fällt mir zunehmend schwer, das zu tun, muss ich sagen. Denn die SPD, die hat sich oder die macht sich im Prinzip seit Gerhard Schröder so ein bisschen selbst obsolet. Also die ist da so ein bisschen von der Regierung oder von der Politik, die sie gemacht hat, so abgerückt und steht eigentlich nicht mehr für das, wofür sie mal stand. Auf der anderen Seite natürlich klassische Arbeiterpartei. Es gibt auch nicht mehr unbedingt so die Arbeiterschaft, wie es die damals gab, als die SPD relevant war. Also natürlich gibt es die noch, aber die Gesellschaft hat sich eben stark gewandelt, zum Hinblick auch auf verschiedene Jobbilder und so, ne? Keine Ahnung, ich bin auch der Meinung, die CDU, die ist von diesem Wandel nicht ganz so stark betroffen wie die SPD, was so die Wählerzahlen angeht, weil die das große Glück haben, dieses C im Namen zu führen für christlich. Ich glaube, das schanzt denen immer noch viele Leute zu.
Das stimmt wohl, ja.
Ja, also Wahl-O-Mat, tatsächlich probiere ich den hier und da aus. Ich habe noch keine Partei gefunden, von der ich mich so richtig abgeholt fühle. Und das ist tatsächlich aktuell, oder was heißt aktuell, seit einigen Jahren mein größtes politisches Problem, dass es mir schwerfällt, eine Partei zu finden, wo ich denke, da finde ich mich wirklich komplett drin wieder. Ich
Ja.
wollte tatsächlich neulich einer Partei beitreten.
Ach was.
Ja.
Aber wahrscheinlich einer kleineren. Wenn du sagst einer Partei, dann wird es jetzt keine große gewesen sein.
Kennst du die Urbane, eine Hip-Hop-Partei?
Nein, hast du sie selbst gegründet?
Ich wünschte, es wäre so. Ich habe da mal von gehört, weil ich so ein paar Bekannte habe, die ziemlich verwurzelt sind im Hip-Hop und die hatten da mal Werbung für gemacht und die standen für sehr, sehr gute Werte ein und ich dachte mir so, ey, warum wirst du eigentlich nicht Mitglied in der Partei? Vor allem in einer, die meine Werte
Finde ich erstmal
widerspiegelt.
cool, den Gedanken. Ja, den Gedanken finde ich erstmal ganz cool, zumal ich den jetzt irgendwie auch neulich mal hatte. Irgendwie, ich bin nie einer Partei zugehörig gewesen und war nie Mitglied oder so. Finde das aber irgendwie auch cool. Also ich habe auch mit diesem Gedanken gespielt tatsächlich. Aber mach du erstmal weiter, sorry.
Ja, und dann habe ich das erste Mal deren Satzung komplett gelesen, also eben nicht nur so manche Schlagworte und Einzelthemen, sondern wirklich alles. Und da waren dann wieder so ein paar Sachen, wo ich mich einfach nicht abgeholt fühle und dann habe ich den Gedanken verworfen. Aber ich würde tatsächlich eigentlich ganz gerne irgendwie in der Partei beitreten und mich auch engagieren, wenn ich halt eine finden würde, auf die ich wirklich unumstößlich Bock habe, ne?
Ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Aber ich kann es nicht begründen, muss ich dazu sagen. Ich habe allerdings immer so das Gefühl und die Vermutung, dass all die kleinen Parteien nicht so wirklich immer auch eine Lösung für die großen Fragen haben. Die stehen dann häufig für irgendwelche Nischenthemen ein, die ich teilweise auch gut finde. Aber ich weiß nicht, ob so komplexe Sachverhalte dort wirklich komplett berücksichtigt werden können. Das ist halt so eine Grundproblematik, die ich habe. Ansonsten geht es mir halt ähnlich wie dir, würde ich fast sagen, dass ich, also grundsätzlich bin ich natürlich auch maximaler Befürworter sozialdemokratischer Werte, sehe aber auch in vielen anderen Parteien, sagen wir mal, viele, viele Impulse, viele Teilbereiche, die ich sehr spannend finde und sehr gut finde, die jetzt zum Beispiel die klassischen Sozialdemokraten jetzt nicht so stark forcieren würden. Gleichzeitig gibt es natürlich Parteien, die ich pauschal ausschließen kann für mich. Und da bin ich zum Beispiel froh, dass gewisse von denen es nicht bei mir in die Top-Ergebnisse gebracht haben. Hätte mich auch sehr stark gewundert, ehrlich gesagt, wenn dem so wäre. Nichtsdestotrotz gibt es da ein paar Überraschungen. Und da ist jetzt seit Jahren immer wieder eine kleinere Partei, die recht weit oben gerankt ist, wo ich mir denke, okay, vielleicht sollte ich mich mit der mal näher befassen.
Das Ding ist, du hast gerade angesprochen, viele kleine Parteien haben wahrscheinlich nicht die Antworten auf die großen Fragen. Viele große Parteien haben die auch nicht. Machen wir uns nichts vor. Da wird viel Schall und Rauch produziert, aber Antworten auf Fragen hat man da auch selten. Da werden einfach Probleme von Legislaturperiode zu Legislaturperiode verschoben. Hauptsache, man wird gewählt. Die Probleme in 4 Jahren, die jucken erstmal nicht. Die sind dann in 4 Jahren in der Zukunft. Mit ein bisschen Glück muss sich dann der Nachfolger damit beschäftigen und man nicht selber. So, ne, das ist halt Politik. Und deswegen haben wir auch so einen Stau in vielen wichtigen Dingen. Deswegen haben wir einen riesen Sanierungsstau, was Autobahnbrücken angeht in Deutschland. Das ist schon seit den 70er Jahren klar, dass die auf jeden Fall sanierungsbedürftig sind. Dann durch das erhöhte Verkehrsaufkommen nach dem Fall der Sowjetunion Deutschland als Transitland mit viel Güterverkehr dadurch, ne? Aber es wird immer verschoben, 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 verschoben und ja, man beschäftigt sich dann nicht mit den Problemen von morgen, weil man auch Wähler nicht verkretzen möchte, wenn man zu viel über Probleme spricht, ne? Oder
Naja, klar.
eben spart. Ich habe mir gerade gedacht, eigentlich müsste man in eine Partei eintreten, mit der man so gar nicht einverstanden ist.
Um da was zu
Und dann
bewegen.
versuchen die von innen heraus zu ändern oder vielleicht irgendwelche Denkanstöße zu geben. Und ähnlich wie bei dir gibt es auch so ein, zwei Parteien, mit denen ich viel weniger einverstanden bin als mit anderen, die ich auch nicht hundertprozentig gut finde. Jetzt würde mich natürlich interessieren, welche kleine Partei steht denn bei dir da relativ weit oben im Wahl-O-Mat?
Ja, vielleicht, bevor ich das beantworte, würde ich ganz gerne kurz sagen, dass dieses Aufschieben, was du gerade angesprochen hast, dass ich auch glaube, dass das ein großer Faktor ist. Häufig hat man das Gefühl, es geht sehr stark um Machterhalt und dass man sich insgeheim über gewisse Ablenkungen, die in den verschiedenen Legislaturperioden eintreten können, vielleicht auch freut, gewissermaßen freut dahingehend, als dass sie die Möglichkeiten bieten, in anderen Bereichen zu glänzen als bei, sagen wir mal, bestehenden Problemfeldern und diese wirklich, sagen wir mal, vom Grund an zu beheben. Und ich denke halt, eine große Herausforderung, du hast es gerade angesprochen mit diesen Autobahnen und der Infrastruktur. Es gibt ja auch die Frage der digitalen Infrastruktur und so weiter und so fort. Ich glaube, eins der größten Probleme, die wir gerade aktuell haben, ist wirklich die Sicherstellung der Sozialversicherung. Gerade jetzt haben wir es nochmal gehört, irgendwie die Zahl der Pflegepatienten ist irgendwie tsunamiartig gestiegen in diesem Jahr. Irgendwie so war das Zitat von Lauterbach sinngemäß. Von, ich weiß nicht, auf irgendwas mit 350, ich weiß jetzt nicht genau, ob es Millionen oder was, oder Milliarden sind an Summen, die ausgegeben werden müssen. Jedenfalls hat sich die Anzahl, die erwarteten Pflegefälle wurden halt um einiges erhöht und einfach wurden deutlich größer, sodass das ja auch nur ein Teilbereich der Sozialversicherung ist. Was jetzt quasi noch obendrauf zu den bestehenden Problemen kommt, dieser Finanzierung des Sozialsystems. Und ich glaube, das ist ein riesiges Problem.
Ja, absolut. Das ist ja alles auf sehr, sehr wackeligen Beinen. Auch da, seit den 60er Jahren warnen Wirtschaftswissenschaftler, dass dieser Generationenvertrag und das ganze Rentensystem nicht funktionieren kann, weil damals der demografische Wandel schon absehbar war, wenn auch natürlich nur prognostizierbar. Aber das war schon möglich. Und es war im Prinzip schon da klar, dass diese Gegenfinanzierung, wie sie ausgedacht und ausgerechnet ist, einfach nicht funktionieren wird. Und dann hatten wir die Wiedervereinigung, da sind dann 5 Bundesländer dazugekommen mit Menschen, die eben auch volle Ansprüche hatten. Das war natürlich auch nicht eingerechnet vorher, ne? Und so hast du auf einmal natürlich eine ungleich Mehrbelastung vom Sozialsystem, was irgendwie gegenfinanziert werden muss. Und auch da müssten eigentlich dringend mal Reformen her und Ideen zumindest. Aber auch die, genau, auch die werden wacker verschoben und es ist ja mittlerweile auch fast schon eine Dreistigkeit, dass man im Prinzip weiß, so als Angehöriger unserer Generation, dass das mit der Rente mal irgendwann eng werden könnte, wenn man nicht Beamter ist und man aber trotzdem in diesen Topf rein bezahlt und einem dann auch mal irgendwann gesagt wurde im Zuge dieser Riester-Finanzierung, ja, ihr müsst schon die Abgabe zahlen für die Rente, aber sorgt mal lieber noch privat vor. Und manche Leute fragen sich halt einfach auch so, mit welcher Kohle, wie soll
Wie soll
das?
das gehen? Ja,
Genau,
genau.
ne? Ich
Ja.
meine, wenn du das, und da sind wir wieder bei dem Punkt, über den ich mich schon so oft beschwert habe. Großes Problem unserer Zeit sind einfach Berufspolitiker, die so diesen Bezug zum Leben verloren haben. Ne? Wenn ich mit als Bundestagsabgeordneter mit irgendwie knapp 10.000 Euro im Monat, dann kommst du halt auch ganz anders durchs Leben als Person XY, die halt im Leben steht und einen normalen Job hat und keine Ahnung.
Definitiv.
Ne? Und das ist natürlich wieder mal so eine sehr, sehr populistische Position von mir. Aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass man da so ein bisschen eben den Bezug zum Leben verliert und so diese Linse des kleinen Mannes so ein bisschen aus den Augen verliert und da einfach so für sich halt irgendwelche Maßstäbe hat, die einfach auf 80% der Bevölkerung nicht übertragbar sind, 90% wahrscheinlich.
Ich weiß das nicht. Also ich glaube, grundsätzlich glaube ich ganz kurz, bei vielen Politikern, da glaube ich nach wie vor, dass sie wirklich gewillt sind, dass sie wirklich was ändern wollen und dass die auch immer sich quasi in so einer dauerhaften Sandwich-Position bewegen mit dauerhaften Einflüssen und Drucksituationen da irgendwie zurechtkommen. Ich stelle es mir sehr schwierig vor. Ich glaube, viele haben wirklich so die Grundambition, nicht zu sagen, jetzt irgendwie Macht zu besitzen, sondern wirklich was Gutes zu tun und für was einzustehen, was irgendwie vertretbar ist und irgendwie an unserem Wertesystem festhält. Was das den demografischen Wandel betrifft, kommt natürlich jetzt erschwerend hinzu, dass die Babyboomer jetzt mit am Start sind, was die Rente betrifft. Also das heißt also, wir haben extrem hohe Zahlen. Ich finde es ein bisschen verrückt, dass dieses Thema bei uns zur Schulzeit vor 20, 25 Jahren so schon bekannt gewesen ist. Da wussten wir, das waren genau die Inhalte, über die wir auch gesprochen haben. Das war schon irgendwie alles klar, aber es war so weit weg, das Thema, dass mich persönlich das nicht so sehr interessiert hat zu dem Zeitpunkt, obwohl ich sehr stark an Sozialwissenschaften interessiert war. Jetzt, wo man natürlich in so einem mittleren Alter ist, rückt das Thema und die Ernsthaftigkeit der Frage, wie finanziere ich meine Rente, immer näher. Und umso interessierter ist man dann natürlich zwangsläufig. Ich habe die Zahlen gerade, um das eben von vorhin bezüglich der Pflegefälle nochmal gerade zu rücken, hier nochmal ganz kurz recherchiert. Also im vergangenen Jahr seien bundesweit, so heißt es hier in einem Artikel vom MDR, 361.000 neue Pflegepatienten dazugekommen. Rund 50.000 mehr als demografisch erwartet. Das waren so die Zahlen, die ich im Kopf hatte. Das ging also nicht um Milliarden, sondern es ging um 360.000 in etwa.
Wie gesagt, diese Probleme sind schon lange bekannt, schon viel, viel länger als unsere Schulzeit zurückliegt und es wurde auch da nichts gemacht. Ich weiß auch nicht, ob die meisten Politiker die Intention haben, gute Dinge zu tun oder ob sie einfach doch halt so dieses Machtding haben wollen. Ist mir letzten Endes auch egal, solange gute Dinge dabei rauskommen. Aber ich glaube eben, ich will denen auch gar nicht unterstellen, dass die mutwillig scheiße handeln. Ich glaube dennoch, dass viele einfach nicht das nötige Bewusstsein für Reallebensprobleme haben. Aber wie gesagt, das ist einfach nur meine Sicht und das hat keinen Anspruch auf Richtigkeit. Das ist einfach eine Beobachtung, die ich mache, wenn ich die manchmal in Talkshows reden höre. Dann wird mir einfach klar, dass deren Leben ganz, ganz anders ist als meines oder deines oder das von vielen anderen Leuten. Ja. Aber das ist ein Thema, ja, das ist ein Thema, da können wir jetzt bis übermorgen reden.
Ja. Vielleicht, um das noch ganz kurz abzuschließen, ja, du hast also grundsätzlich auch damit recht, dass wenn man halt irgendwie, keine Ahnung, Diäten im fünfstelligen Bereich oder so bekommt, dann ist man natürlich erstmal nicht betroffen. Das kann man, glaube ich, getrost so sagen. Ich bin mal gespannt, welche Änderungen es jetzt, ob es spürbare Änderungen durch das Rentenpaket 2 gibt, das ja auch so ein Generationenkapital vorsieht und aber auch bald gefolgt werden wird vom Rentenpaket 3. Das ist ja, steht ja quasi auch schon in den Startlöchern. Von daher mal sehen, was zumindest die Rente betrifft, ob es da wirklich spürbare Besserungen geben wird. Zu deiner Frage von vorhin, es ist die ÖDP, die bei mir immer wieder recht weit oben erscheint.
Kenne ich gar nicht, werde ich mich mal mit befassen und dann mal gucken, was du da so für Antworten offensichtlich eingibst. Wir machen jetzt einen harten Cut, den läute ich ein mit diesem Geräusch.
Dann möchte ich an dieser Stelle auch noch ein Geräusch zum Besten geben, nämlich ein... Was sagst du jetzt?
Was genau war das?
Das war ein Detmolder Tusnelder Bier. Und an dieser Stelle, yes, gehen ganz liebe Grüße raus an, ich glaube, unsere Zuhörerin, ja, die uns ein Paket zugeschickt hat. Und ja, wir haben brüderlich geteilt, zumindest was das Bier betrifft. Das Hundefutter durftest du behalten. Also einfach, weil ich keine Hunde habe. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich liebe das Artwork. Es hat ein bisschen was von Asterix, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ist vom Soundeffekt her top. Jetzt bin ich hier gespannt, ob es genauso gut schmeckt.
Ja, das habe ich mir aufgehoben fürs nächste Mal. Ich trinke heute Apfelwein, Cola, hatte ich noch mal Bock drauf. Getränk meiner Jugend quasi.
Da muss ich direkt an so eine alte Kommilitonin von uns denken.
Ja, auf jeden Fall.
Die hat immer von Apfelwein erzählt,
Ja,
ne? Weißt du noch?
ja, ja. Aber wenn man so wie ich an der Grenze zu Hessen groß geworden ist und dann noch öfter in Hessen war, da ist Apfelwein Cola ein sehr beliebtes Getränk und ja, inspiriert davon habe ich mir heute nochmal einen gegönnt.
Ja, dann genieß es. Also ich muss sagen, der erste Schluck hier von dem hier war auch sehr lecker. Hat so eine leichte, süße Komponente. Ganz interessant.
Ich bin sehr gespannt. Wir sind allerdings heute nicht in Hessen. Wir sind nochmal in den Vereinigten Staaten. Und wir sind auch nicht so super lange zurück in der Zeit. Wir sind im Jahr 2015. Wir sehen uns die Familie Deal an. Der 18-jährige Caleb Deal, der gemeinsam mit seiner Schwester Courtney in Grapevine lebt. Und deren Mutter lebt mit zwei anderen Kindern etwas weiter weg in Nocoa. Also die haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Courtney und Caleb zu ihren Geschwistern und ihrer Mutter. Diese räumliche Trennung, diese WG mit der Schwester, die hat damit zu tun, dass in Grapevine, wo die beiden leben, eben seine Schule gelegen ist und Courtney da arbeitet und die Mutter lebt in einem anderen Ort, wo die eben berufstätig ist und die hat 12-Stunden-Schichten, die hat dann keinen Bock irgendwie noch schwer hin und her zu fahren. Daher kommt diese räumliche Trennung der Familie zustande. Ja, Caleb habe ich dir geschickt, das ist der junge Mann auf den Fotos, die ich dir bei WhatsApp geschickt habe heute.
Ja.
Gerade 18, einfach so ein ganz normaler Teenager einfach, ne? Auf einem Bild so Zahnspange, man sieht auf dem zweiten Bild, ich habe dir zwei Bilder geschickt, ich glaube auf dem einen mit der Zahnspange, da ist er vielleicht so 16 und auf dem anderen, da hat er irgendwie ein Getränk in der Hand, wahrscheinlich ein Bierchen oder so auf einer Party, da ist er schon so merklich männlicher geworden. Das ist jetzt so in der Zeit, in der wir uns bewegen, also so mit 18 Jahren ungefähr.
Ja, genau, das würde ich auch so sehen. Auf dem ersten Bild mit der Zahnspange war er deutlich jünger, eher so ein Jugendlicher. Er trug da so eine Frisur, wie sie auch in den, eigentlich so, ja, Mitte der 2000er Jahre relativ populär war bei jungen Leuten, die immer so mit dem Pony hin und her genickt haben. Weißt du noch, was ich meine?
Die Justin Bieber-Frisur
Ja,
quasi.
genau. Und ja, aus der Justin Bieber-Frisur scheint er jetzt herausgewachsen zu sein.
Ja, ein Glück für
Und
ihn.
ja, ein junger Mann. Mit kurzer Schnitt, irgendwie scheint irgendwie ein Getränk in der Hand zu haben, hat noch so ein Band an der Hand, also ist vielleicht von einem Festival das Foto oder so, sieht auf jeden Fall nach einer sehr guten Zeit aus.
Genau, es hat so Festival-Party-Vibes und man sieht auch so, ich finde, er sieht auch so ein bisschen ausgelassen aus auf dem Bild. Also er hat so einen zufriedenen Gesichtsausdruck einfach. Wie gesagt, diese räumliche Trennung, die besteht zwischen der WG mit seiner Schwester und der Mutter mit den anderen beiden Geschwistern. Das ist eben nur räumlich. Er besucht seine Mutter und die anderen beiden Geschwister sehr, sehr häufig. Auch Courtney, seine Schwester, mit der er zusammen wohnt, die besucht ihre Familie sehr, sehr häufig. Das hat diverse Gründe. Zum einen versteht die Familie sich extrem gut untereinander. Und zum anderen ist Caleb relativ häufig auf der Farm eines Nachbarn, also direkt angrenzend an sein Elternhaus. Da hat ein Freund der Familie seinen Hof, sein Grundstück und Caleb hilft da im Prinzip seit seiner Jugend, seit der Middle School immer wieder mal mit und verdient sich da so sein Taschengeld dazu. Und so ist es auch in diesem März 2015. Er verbringt einige Zeit bei seiner Mutter. Die feiern da seinen 18. Geburtstag am 15. März. Er verbringt mehrere Tage dort, um eben auch wieder nebenan ein bisschen auszuhelfen und Zeit mit seiner Mutter und seiner Familie zu verbringen. Am 29. März verabschiedet er sich nachmittags um 17 Uhr von seiner Schwester Courtney, die ist auch mit zur Mutter gekommen. Er sagt, dass er sich mit einem Freund trifft, Christian, und später würde er von Christian aus, von diesem Treffen, nach Hause nach Grapevine kommen. Also er kommt dann nicht wieder ins Elternhaus zurück zur Mutter, sondern er fährt in die gemeinsame Wohnung mit der Schwester und auch die Schwester möchte später nach Hause. Also die verabreden dann quasi, dass sie sich in ihrer WG in Grapevine treffen.
Okay.
Am nächsten
Das war
Tag,
am 29. März,
am
richtig?
29. März, ja. Wie
Ja,
gesagt,
okay.
gegen Nachmittag. Der nächste Tag ist ein ganz normaler Wochentag, ein Schultag. Caleb müsste in die Schule, Courtney zur Arbeit. Sie trifft ihn morgens allerdings nicht an. Also sie macht sich fertig und ja, frühstückt, macht sich parat und trifft morgens nicht auf Caleb. Sie guckt kurz in sein Zimmer, das ist aber leer. Aber sie macht sich da keine großen Gedanken. Das ist öfter so, dass er relativ früh schon aufbricht und die beiden sich dann morgens nicht unbedingt über den Weg laufen. Sie haben sich jetzt am Vorabend, an diesem 29. nicht mehr gesehen. Sie weiß nicht, wann er nach Hause gekommen ist. Jetzt an diesem Tag danach ist er offensichtlich schon früh aufgebrochen, beziehungsweise sie sieht ihn morgens einfach nicht. Mhm. Aber wie gesagt, absolut kein Grund für sie zur Sorge. Sie versucht nachmittags dann ihren Bruder auf dem Handy anzurufen, aber erreicht nur die Mailbox. Am nächsten Tag, den 31. März, hat Courtney ihn immer noch nicht gesehen, aber auch das ist jetzt nicht so super ungewöhnlich. Sie war nach der Arbeit noch unterwegs, sie war dann eine Zeit lang nicht zu Hause und hat so überlegt, okay, vielleicht haben wir uns irgendwie knapp verpasst. Aber die Mutter der beiden, Tammy, erhält einen Anruf von der Schule von Caleb, wo ihr mitgeteilt wird, dass der seit 2 Tagen nicht am Unterricht teilgenommen hat. Also am 30. und eben am 31. März. Und damit ist quasi klar, dass er vermutlich gar nicht in der Wohnung mehr war, gar nicht in Grapevine war und von diesem Treffen von seinem Kumpel Christian wahrscheinlich gar nicht irgendwie nach Hause in die Wohnung gefahren ist. Also wie gesagt, sie haben ihn nicht gesehen, das ist 2 Tage her, dass sie das letzte Mal irgendeine Form von Kontakt mit ihm hatten und langsam beginnen sie sich dann Sorgen zu machen.
Ja, total verständlich.
Ja, ich denke auch. Also nach 2 Tagen, auch wenn er 18 ist, wie gesagt, kein Lebenszeichen, auch kein Telefonat. Sie versuchen häufiger jetzt ihn anzurufen, es geht immer die Mailbox ran. Tatsächlich wendet Tammy sich jetzt an Christian, an seinen Freund, mit dem er den Abend des 29. verbringen wollte.
Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen, also ob sie den nicht auch mal erreicht haben und auch was sie an dem Abend genau vorhatten.
Genau, sie ruft ihn an und schießt direkt raus und fragt, wann denn Caleb von ihm weggefahren ist und ob er gesagt hat, was er vorhat. Und Christian ist sehr, sehr irritiert, denn die beiden haben sich nicht getroffen und es war auch nie ein Treffen geplant. Also er hat jetzt auch schon seit einiger Zeit nichts mehr von seinem Kumpel gehört. Der wusste gar nicht, dass der über den Geburtstag hinaus dann überhaupt bei seiner Mutter geblieben ist und für diesen 29. gab es niemals ein Treffen.
Mhm. Okay.
Jetzt ist natürlich Tammy, die Mutter, und auch Courtney, die Schwester, die sind jetzt total alarmiert, denn die haben ein super gutes Verhältnis zu Caleb. Also die erzählen sich eigentlich alles. Die sind immer eingeweiht in so, was ihn bewegt, was er so plant. Und die fragen sich, warum er sie gezielt angelogen hat, was er geplant hat, was er ihnen nicht sagen konnte und setzen das natürlich sofort in Relation, in Verhältnis zu seinem Verschwinden. Also sie gehen jetzt davon aus, dass er irgendwas gemacht hat, was er ihnen nicht mitteilen konnte und das natürlich das mit seinem Verschwinden zu tun hat, ist ja natürlich absolut logisch.
Ja, klar, kann man verstehen. Hatte er denn eine Freundin oder hat sich da möglicherweise was angebahnt? Also ich finde, so ein Verhalten könnte ja auch daher kommt, dass er irgendwie frisch verliebt war oder sowas.
Ja, also eine Freundin gibt es nicht. Und nach deren Wissen hat sich da auch nichts angebahnt. Also es gab jetzt nicht irgendwie da so eine Schwärmerei. Dann wäre man, glaube ich, auch ein bisschen beruhigter gewesen, wenn man gewusst hätte, so da ist irgendwie die und die, von der erzählt er immer. Und da entwickelt sich vielleicht was, weil dann kann man so eine 2 Tage Abwesenheit ja auch ja, in einem anderen Licht sehen und ganz anders erklären als einfach so aus heiterem Himmel.
Klar, dann hätten sie natürlich auch bei dieser besagten möglichen Freundin vielleicht angerufen oder versucht, den Kontakt aufzubauen. Ich meinte das jetzt viel eher so, dass vielleicht Christian was wusste, was die Eltern nicht wussten und sich da quasi im Geheimen was angebahnt hat oder so. Aber wahrscheinlich nicht, sonst hättest du es jetzt gesagt. Ne?
Genau, nee, sowas ist auch nicht rausgekommen.
Okay.
Und Christian kann sich das auch überhaupt nicht erklären. Ne? Also die sind zwar gut befreundet, aber er hat auch keine Ahnung von irgendwelchen geheimen Plänen oder Caleb hat ihm nicht erzählt, dass er da irgendwas super Geheimes plant, was seine Familie mal nicht wissen soll. Also was auch immer er vorhatte, hat er auch vor seinen Freunden geheim gehalten.
Ja, okay, verstehe.
Und so meldet Tammy dann ihren Sohn am 1. April als vermisst. Also seit dem 29. März nichts mehr von ihm gesehen. 3 Tage mittlerweile ins Land gegangen. Und die Polizei begibt sich jetzt direkt auf Spurensuche. Also obwohl er 18 ist, so richtig volljährig bist du in den Staaten ja auch erst mit 21. Ich weiß auch gar nicht, wie das da mit der Vermisstenmeldung von Erwachsenen ist, ehrlich gesagt. Das ist, glaube ich, auch nochmal anders als bei uns. Ich glaube, daher kommt tatsächlich auch dieser Aberglaube, den man hier immer hat, eine Person muss irgendwie 1-2 Tage verschwunden sein, weil das da, glaube ich, teilweise so gehandhabt wird. Soweit ich weiß, ich habe das noch nie genau nachgelesen, aber wenn ich mir das so selbst erschließe aus verschiedenen Fällen, die ich kenne, dann scheint das auch so ein bisschen von Bundesstaat zu Bundesstaat anders geregelt zu sein. Aber so faustregelmäßig 1-2 Tage verschwunden.
Ja. Ja, okay.
Die Polizei macht Calebs Familie erstmal Hoffnung. Die haben, wie auch die Behörden hier, sehr viel Erfahrung damit, dass Teenager, gerade junge Jungs, so in dem Alter, junge Männer, angehende Männer, mal eine Zeit lang verschwinden, einfach um, weiß ich nicht, irgendwo zu feiern, vielleicht doch bei einer Frau versacken, mit Kumpels irgendwie rumziehen, so ein bisschen die Zeit vergessen, auch so ein bisschen vergessen, oder sind Leute, die machen sich vielleicht Sorgen um mich, denen sage ich mal Bescheid und dann doch einfach wieder auftauchen. Deswegen, sie beruhigen die Familie, fangen aber trotzdem an, sich in seinem Bekanntenkreis umzuhören und eben auch seine digitalen Spuren zurückzuverfolgen. Also mit anderen Worten, es werden die Mobilfunkdaten ausgewertet, die Caleb produziert hat.
Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt.
Das letzte Signal, das von Calebs Handy ausging, wurde am 30. März 2015 gesendet, also an diesem Montag, nachdem er sich abends verabschiedet hat und sich offenkundig mit Christian treffen wollte. Dieses Signal kommt quasi fast vom Haus der Mutter. Es kommt von dem angesprochenen Anwesen, diesem Hof des Familienfreundes Ricky Howard. Von Ricky Howard hast du auch 2 Fotos. Die habe ich dir geschickt, dass du auch von dem dir so einen Eindruck machen kannst.
Ja, sehe ich. Ja, das ist ja bei so einer Fotoauswahl, die ich dann bekomme, immer ein bisschen, wie soll ich das sagen? Es lenkt ja so ein bisschen meine Aufmerksamkeit und auch meine Rezeption dieser Bilder, ne? Und wenn ich dann ein sehr grimmiges Bild, Porträtbild, das etwas hat von einem, fast von so einem typischen Festnahmebild von der Polizei, sich jedoch in 2 Besonderheiten unterscheidet, dann hat das natürlich erstmal was von einem Verdachtsfall, weil man dann denkt, okay, der guckt sehr grimmig, das muss jetzt irgendwie der Täter sein, so sagen wir mal so. Ne? Ansonsten sehe ich hier einen ungefähr Anfang 60-jährigen Mann. Hinter ihm ist, wie gesagt, eine etwas andere Kulisse als bei der Polizei. Man hat hier so eine schwarz lackierte Steinwand und der trägt irgendein schwarzes Tuch um. Das könnte jetzt irgendeine Kutte sein oder sowas. Ich weiß es nicht, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, was das sein soll. Genau, guckt aber wie gesagt ganz starr in die Kamera und hat einen leicht verbissenen Gesichtsausdruck auch in der Mundregion.
Ja, du hast recht. Die Auswahl an Fotos, die ich gefunden habe, ist natürlich jetzt nicht die allerbeste. Ich wollte dir einen Eindruck auch von ihm verschaffen. Und dieses Foto lenkt jetzt natürlich deine Gedanken in eine bestimmte Richtung. Und ich sage dir direkt, ja, es ist ein sogenannter Mugshot, also ein Verhaftungsbild, ein Polizeifoto. Allerdings war Ricky Howard Jahre zuvor wegen eines anderen Verbrechens angeklagt und das stammt vermutlich daher.
Okay, warum trägt er da so eine komische Kluft?
Keine Ahnung. Also was er da anhat, weiß ich nicht.
Alles klar, ich hatte nämlich im Kopf direkt Kopfkino mit irgendwie, keine Ahnung, irgendwelchen schwarzen Messen oder sowas halt, weißt du? So in die Richtung geht das.
Ricky Howard, wie gesagt, hat so einen Bauernhof direkt neben Calebs Elternhaus und die Eltern kennen den schon quasi immer. Seine Söhne sind somit die ältesten Freunde von Caleb. Die sind zusammen aufgewachsen, die sind durch verschiedene Schulen gegangen. Der ist da, seit er quasi Kleinkind war, ein- und ausgegangen auf dem Hof von Ricky Howard. Seit der Middle School arbeitet er auch auf dem Hof. Da gibt's immer was zu tun. Ricky Howard lässt da oft irgendwie Freunde seiner Söhne arbeiten, um deren Taschengeld aufzubessern. Und Caleb gehört nahezu zur Familie. Seine Familie und Ricky Howard haben auch diverse Male zusammen Urlaub gemacht, auch mit allen Kindern zusammen. Also das ist, wie gesagt, das ist eine relativ intensive Freundschaft tatsächlich.
Okay.
So ist es jetzt erstmal gar nicht verwunderlich, dass dieses Handysignal da vom Hof kommt, denn er hatte in dieser Zeit wo er die Familie besucht hat, auch immer wieder mal auf dem Hof ausgeholfen, also da noch kleinere Arbeiten verrichtet. Das hat er halt immer noch gemacht, um sich halt so neben der Schule was dazu zu verdienen. Das ist so der rote Faden, seit der Middle School eben. Und er hatte sich auch kurz vor seinem Verschwinden den Pickup von Ricky leihen müssen. Sein eigenes Auto hatte den Geist aufgegeben und er musste irgendwie mobil sein. Calebs Mutter konnte ihm sein Auto nicht leihen und so hat er dann den Nachbarn, den Freund seiner Freunde Ricky Howard gefragt, ob er dessen Pickup-Truck nutzen kann.
Okay, verstehe. Also kurz vor dem Verschwinden, ja.
Genau. Also Calebs Mutter unterstellt jetzt, dass, wie gesagt, dieses Funksignal da auf dem Hof, dass es da aufgefangen wurde, dass das erstmal gar nichts Schlimmes ist, dass er vielleicht dann auch was erledigen wollte, dass das vielleicht auch zustande kam, als ihr Sohn diesen Pickup-Truck zurückgebracht hat. Die Polizei macht sich nun also auf den Weg zu Ricky Howards Anwesen und der ist natürlich total offen und hilfsbereit. Er hört, dass ja ein Junge verschwunden ist, den er seit frühester Kindheit kennt, der beste Freund seiner Söhne. Und natürlich gestattet er der Polizei, auf seinem Grundstück nach dem Rechten zu gucken. Er und die Polizisten finden dann dort auch diesen Pickup-Truck in der Garage. Der ist also wieder quasi heimlich abgestellt worden, offensichtlich. Er hat das gar nicht mitbekommen, dass Caleb den Wagen offensichtlich so undercover zurückgebracht hat. Die Schlüssel stecken im Schloss, sodass man da direkt wieder losfahren kann. Und am Lenkrad kleben 300-Dollar-Scheine. Das sieht so ein bisschen so aus, als ob Caleb die da irgendwie deponiert hat, vielleicht als, ja, Dankeschön, Wiedergutmachung für das Ausleihen des Autos. Aber es ist ja schon auch relativ viel Geld. Also das kommt dem Polizisten erstmal komisch vor, dass der Wagen zurückgebracht wurde, ohne dass Ricky Howard das gemerkt hat, ist noch irgendwie erklärbar. Aber warum hängt da dieses Geld am
Ja,
Lenkrad?
das passt gar nicht, das passt gar nicht und das ist definitiv viel zu viel. Das kann ein Schüler ja nicht einfach so hergeben. Und das wäre ja auch maximal übertrieben für eine Leihgabe, so viel Geld irgendwie einem älteren Familienfreund zu geben. Also das ist ja selbstverständlich auch, dass er die wahrscheinlich nicht angenommen hätte. Und wo war jetzt der Schlüssel? Steckte der
Der
noch? Oder
steckte,
hat,
der
sagt
steckte.
er, der steckte? Okay.
Die Polizisten können sich da erstmal keinen Reim drauf machen und fragen Ricky Howard, ob ihm denn irgendwas anderes aufgefallen ist in den letzten Tagen. Und der sagt dann, dem fällt ein, dass er irgendwo auf seinem Grundstück bei so einem Rundgang ein stark beschädigtes Handy gefunden hat, das irgendwie aussah, als ob es jemandem irgendwie aus der Tasche gefallen wäre oder vielleicht jemand draufgetreten, aber es war so stark beschädigt, dass er es gar nicht großartig gecheckt hat, sondern einfach weggeworfen, weil man einfach gesehen hat, da ist nichts mehr zu holen.
Ja.
Das bringen die Polizisten natürlich so ein bisschen mit Calebs Handy in Verbindung. Das könnte seins sein. Wie gesagt, er war nachweislich auf dem Hof. Am 30. ist das letzte Signal von da gekommen. Ist natürlich ein bisschen komisch,
Klar.
dass Ricky Howard als quasi lebenslanger Freund dann offensichtlich nicht das Handy von Caleb erkannt hätte, wenn es das gewesen wäre.
Ja, gut, also ich sag mal, hast du recht, weil 2015 noch nicht alle Handys gleich aussahen. Das war gerade so der Wendepunkt, glaube ich. Die waren schon recht uniform zu dem Zeitpunkt. Das kann man eigentlich schon sagen. Heutzutage, ja, ist halt so ein schwarzes Rechteck irgendwie, ne, was irgendwie auf 1 Meter Entfernung für ein Laienauge auch nicht erkennbar ist, was das für ein Modell ist.
Das
Also
stimmt.
vielleicht erkennst du auch einen Apfel, wenn jemand ein iPhone hatte oder so.
Ja, wie gesagt, das war jetzt einfach auch nur so eine Randbemerkung von mir, ne? Also weil sie das direkt so mit Caleb in Verbindung bringen und ich mir gedacht habe, ja, aber wenn er den doch quasi so oft sieht, dann wird er wahrscheinlich auch gewusst haben, wie dessen Handy aussieht.
Ja, genau.
Aber die Polizisten finden noch etwas anderes auf diesem Hof, was ihnen so ein bisschen merkwürdig vorkommt. Sie finden eine Feuerstelle, also so eine Lagerfeuerstelle. Und das an sich ist ja nicht ungewöhnlich. Lagerfeuer ist eine coole Sache, ne? Und macht man gerne so im ländlichen Bereich, liebe ich. Aber diese Feuerstelle zeichnet sich dadurch aus, dass offensichtlich irgendwer darin drei PCs verbrannt hat. Also die sind da so geschmolzen, zerstört in dieser Feuerstelle drin.
Okay.
Das finden die Polizisten jetzt doch irgendwie erwähnenswert und sie fragen mal nach. Und Ricky Howard hat eine Erklärung dafür. Er sagt, diese Computer gehörten seinen verstorbenen Eltern. Und er wollte die nicht einfach so wegwerfen, weil irgendwelche Gauner von so Computern, die man dann irgendwie kaputt findet, dann immer noch irgendwelche Daten wiederherstellen konnten. Das war ihm zu heikel, deswegen wollte er die vernichten.
Okay, ja gut, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Also wahrscheinlich würde jeder, der nicht so ganz zwei linke Hände hat, erstmal die Festplatte ausbauen und die von mir aus irgendwo in einen Karton reinlegen, auf dem Dachboden verstauen oder so. Aber gut, das ist wahrscheinlich die harte Methode. Ob das jetzt wirklich sehr viel effizienter ist, weiß ich tatsächlich nicht.
Ja, keine Ahnung, bin ich kein Experte, aber der Polizei reicht diese Erklärung. Die finden das zwar erwähnenswert und seltsam, aber es ist für die jetzt nachvollziehbar. Es ist jetzt kein Szenario, was so weit weg ist, dass sie sich das nicht vorstellen können.
Nee, das ist absolut schlüssig. Seltsam ist halt so, sagen wir mal, die Kumulation, dass du halt sagst, okay, ich habe gleichzeitig irgendwie in so einen kleinen Scheiterhaufen für PCs und auf der anderen Seite irgendwie so ein zertrümmertes Handy im Hof liegen. Das gleichzeitig ist jetzt, glaube ich, auch nicht so der Normalfall, aber kann passieren. Es ist jetzt irgendwie eine schlüssige Erklärung.
Ja, absolut. Wie du schon sagst, etwas der extreme Weg der Datenvernichtung, sage ich mal, aber durchaus ein Szenario, was ich mir auch vorstellen könnte. Ja, und so gibt sich die Polizei mit dieser Erklärung zufrieden. Man ermittelt jetzt in Calebs Umfeld, man befragt die Familie, man befragt seine Freunde an der Schule. Niemand kann irgendwelche Ansatzpunkte liefern. Es gibt keine Feindschaften, es gibt kein schmutziges Geheimnis, offenkundig keine, weiß ich nicht, Spielsucht oder illegalen Geschäfte, Drogen, Süchte, was auch immer, geheime Liebschaften. Es gibt irgendwie nichts, wo man anfassen kann. Und so versandet das Ganze erstmal und Caleb scheint in diesem März 2015 ganz einfach sich in Luft aufgelöst zu haben. Keiner kann irgendwie sagen, was passiert ist und es gibt wirklich auch keine Spur. Die Polizei legt das Ganze erstmal so ein bisschen beiseite. Also die arbeiten zwar immer weiter an dem Fall, aber haben halt nichts, womit sie arbeiten können.
Aber haben Sie, vielleicht ist es auch gerade untergegangen, haben Sie den Hof mal durchsucht?
Nein.
Weil ich finde, das ist doch, wenn das einzige Indiz, das einzige, der einzige Zeitstempel sozusagen, der nachvollziehbar ist, eben dieses Handysignal ist, dann ist es doch irgendwie für mich total logisch, dann mal auf dem Hof nachzuschauen.
Ja, aber sie haben ja, wie gesagt, gemeinsam mit Ricky Howard sind sie so rumgelaufen, haben sich alles Mögliche angeguckt und offensichtlich hat ihnen das gereicht. So.
Na gut.
Es sind jetzt 2 Jahre ins Land gegangen und Calebs Familie hat sich so langsam damit angefreundet, dass sie ihn nicht wiedersehen werden und dass sie auch, ja, keine Antwort auf verschiedene Fragen bekommen werden, die sich ihnen gestellt haben. Seine Mutter Tammy hat sich nun entschieden, ja, so ein bisschen weiterzugehen in ihrem Leben und gewisse, ja, Teile seiner Habseligkeiten, die bei ihrem Haus lagern, die da immer noch so lagern, als ob er quasi immer wieder zu Besuch wäre, die will sie so ein bisschen wegräumen, dass sie nicht immer mit denen konfrontiert ist. Also die will sein Kram jetzt nicht wegwerfen, aber die möchte das jetzt so ein bisschen ordnen, verschiedene Schränke so ein bisschen leer machen, einfach um das so ein bisschen zu bündeln und nicht immer hier und da über irgendwelche persönlichen Gegenstände ihres Sohnes zu stolpern.
Ja, verstehe.
Und so räumt sie dann irgendwann auch ein kleines Badezimmer aus, das eigentlich immer nur Caleb genutzt hat, wenn er zu Besuch zu Hause war. Und in einem Badezimmerschrank macht sie eine Entdeckung. Da findet sie in einem schwer zugänglichen Bereich des Schrankes, also der ist irgendwie so montiert, dass man den so ein bisschen tricky nur aufmachen kann und dass den auch nicht jeder direkt als Schrank so erkennt. Da findet sie einen kleinen Videorekorder, handgeschriebene Notizen und einen Radiowecker mit einer eingebauten Kamera, also so ein Spionagetool quasi.
Okay.
Sie hat diese Gegenstände noch nie zuvor gesehen, hat keine Ahnung, was das ist und wie das in den Besitz ihres Sohnes kommt.
Handgeschriebene Notizen waren auch dabei.
Ja.
Und was stand da drauf?
Warte.
Okay.
Aber auf jeden Fall denkt sie natürlich, dass diese Gegenstände, die sie noch nie gesehen hat und die ja auch nicht unbedingt alltäglich sind, dass die vielleicht irgendwie Licht ins Dunkel bringen könnten. Grüße an Mike von Licht ins Dunkel Podcast. Und hier so ein bisschen Aufklärung verschaffen könnten. Sie startet den Rekorder und da ist einfach nur eine Tonspur gespeichert. Und auf dieser Tonspur ist eine Stimme zu hören, auf der jemand ganz offensichtlich mit sich selbst einen Lügendetektortest simuliert und offenkundig für einen Lügendetektortest übt, also um den umgehen zu können, um den verarschen zu können. Also da werden quasi Fragen, die in so einem Test geübt werden, die werden gestellt und die werden von jemandem beantwortet. Und diese Person, es ist ja so, wenn du deine Gefühle so ein bisschen im Griff hast während so einem Lügendetektortest, dann werden da keine Ausschläge festgestellt. Das erkennt ja nur, wenn du gewisse Aufregungen zeigst. Und die Theorie ist einfach, wenn du ein gewisses Szenario, einen gewissen Narrativ lange genug einübst, also auch wenn es eine Lüge ist, dann gibt es da keinen Ausschlag mehr, weil das ja einfach dir schon ganz leicht über die Lippen kommt. So.
Weil du so einen Automatismus abspurst. Fabian, wie soll ich sagen? Zunächst hattest du meine Aufmerksamkeit, jetzt hast du mein Interesse. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Das klingt bisher wirklich jetzt gerade sehr, sehr spannend.
Ja, und nicht nur das, sie erkennt nicht nur, dass es da offensichtlich ein Lügendetektor-Training ist, sie erkennt auch die Stimme des Menschen, der da trainiert. Es ist Familienfreund Ricky Howard, der ganz offensichtlich versucht, einen Lügendetektortest zu manipulieren. Was für sie alarmierend ist, ist, dass dieser Test, die Fragen dieses Testes sich darum drehen, ob und in welchem Maße Ricky Howard sexuelles Interesse an jungen Jungs hat, also an kleinen Kindern, männlichen kleinen Kindern, so.
Oha, okay.
Auch diese handgeschriebenen Notizen, die sie findet, sind in Rickys Handschrift geschrieben. Die erkennt sie aus natürlich vielen, vielen Jahren der Freundschaft. Und das sind ebenfalls handgeschriebene Notizen, die sich eben mit der Manipulation dieser Lügendetektortests befassen. Und auch da geht es eben um die Fragestellung, ist Ricky Howard pädophil, ja oder nein? Und wenn ja, in welchem Maße?
Ja.
Es scheint jetzt also so zu sein, dass Caleb, warum auch immer, diese Dokumente gesammelt hat und versteckt hat. Und das ist natürlich sehr, sehr verdächtig, wenn man davon ausgeht, dass er dann irgendwann im Anschluss daran verschwunden ist.
Ja.
Mit diesen Funden wendet sich Calebs Familie jetzt an die Polizei und die stöbert so ein bisschen in Ricky Howards Vergangenheit. Und da fördern sie zutage, dass der tatsächlich wegen pädophiler Straftaten zumindest schon mal angeklagt worden ist. Der ist nicht verurteilt worden, aber er stand unter Anklage. Es gab einen Bankenskandal einige Jahre zuvor. Ricky Howard war als Banker tätig und er hat in der Kreditvergabeabteilung gearbeitet.
Ja.
Offenkundig hat er da sozial schwache Familien teilweise kennengelernt, hat dann deren Kindern angeboten, bei ihm auf dem Hof zu arbeiten, weil er deren finanzielle Lage kannte. Und hat sie dann im Zuge dieser Aushilfsarbeiten auf dem Hof eben missbraucht. Allerdings konnte ihm das damals nicht bewiesen werden. Er wurde wegen verschiedener Manipulationen auf finanzieller Ebene, also er hat da bestimmte Betrüge begangen. Dafür ist er verurteilt worden, aber diese pädophilen Straftaten, die konnten ihm nicht nachgewiesen werden. Aber er musste sich in so einem Therapieprogramm für pädophile Straftäter registrieren und Auflage davon war halt einmal monatlich bei so speziellen Sozialarbeitern so einen Lügendetektortest abzulegen.
Aha, okay.
Um eben einschätzen zu können, ob er noch gefährlich ist, weil aus den Akten hervorging von den Psychologen, die ihn begutachtet haben, dass er ein hochintelligenter, manipulativer und auch sehr gefährlicher Täter ist, von dem eine hohe Rückfallwahrscheinlichkeit ausgeht. Mhm. Er hat also ganz offensichtlich versucht, diese regelmäßigen Tests dahingehend zu manipulieren, dass man ihnen irgendwann dann sagt, okay, sie sind nicht mehr gefährlich, sie müssen nicht mehr an diesem Programm teilnehmen, sie sind geheilt, so nach dem Motto.
Ja.
Jetzt zählt Tammy natürlich eins und eins zusammen. Ricky Howard hat offensichtlich irgendwelche Jungs sexuell missbraucht, die bei ihm auf dem Hof ausgeholfen haben. Ihr Sohn hat das eben auch getan seit frühester Kindheit und irgendwie ist Caleb in Besitz dieser Dokumente und dieser Unterlagen gekommen und jetzt stellt sich natürlich die Frage oder ihr drängt sich der Verdacht auf, dass auch er ein Opfer von Ricky Howard war.
Auf jeden Fall. Und Ricky Howard hat diese PCs verbrannt, ne?
Und er hat diesen Radiowecker mit einer geheimen Kamera drin. Das ist ja auch nichts, was du normalerweise so im Haus stehen hast, so ein Tool, ne? Also wo du vielleicht Leute irgendwie ausspionieren kannst, die dann, während du selber nicht im Zimmer bist und, ne, so, keine Ahnung.
Genau,
der Polizei fällt jetzt eben auch wieder ein, dass da damals diese PCs vernichtet werden. Das ist jetzt vor diesem Hintergrund natürlich äußerst suspekt. Man beginnt jetzt tatsächlich gegen ihn zu ermitteln auf Basis dieser Fundstücke, die Calebs Mutter da zutage gefördert hat.
Mhm.
Man kann ihn dann relativ schnell gut überrumpeln, so zu Hause mit einem Durchsuchungsbefehl. Er ahnt das ja nicht. Er ahnt ja nicht, dass Calebs Familie diesen Fund gemacht hat. Die haben ihn Gott sei Dank schlauerweise auch nicht konfrontiert. Die haben es zur Polizei gebracht, haben das durchgesprochen und haben ihm gegenüber so Pokerface bewahrt. Also
sehr gut, ja.
Ja, genau. Sodass er keinen Verdacht geschöpft hat und die Polizei dann irgendwie unvorbereitet bei ihm vor der Tür stehen konnte, Durchsuchungsbefehl, sein Haus durchsuchen. Und da werden jetzt eben auch Datenträger sichergestellt.
Ja.
Wie gesagt, im Zuge dessen kommt dann eben auch nochmal zutage, dass er eben wegen pädophiler Straftaten bereits vorher angeklagt war, damals immer aufgrund von Kautionszahlungen dann die Untersuchungshaft umgehen konnte. Und dann eben konnten ihm diese Straftaten nicht bewiesen werden. Also er ist nie offiziell vorbestraft worden, sonst musst du dich in Amerika ja in so einer Offenderliste eintragen. Also du kannst als Normalbürger, du oder ich, wir könnten diese Liste einsehen, wo alle Sexualstraftäter aus unserem Bundesstaat jetzt beispielsweise registriert sind. So kannst du gucken, ob in deiner Nachbarschaft jemand wohnt, der wegen pädophilen Straftaten schon mal vorbestraft wurde. Es gibt Kommunen, da ist dann eine Auflage.
Wo die rumgehen müssen.
Genau, wo die, wenn
um
die,
sich vorzustellen, hallo,
wenn die umziehen, genau, rumgehen müssen. Ich habe auch mal gesehen, es gibt eine Kommune, es gibt so einen Sheriff, Apayo heißt der ist irgendwie so als ganz, ganz harter Hund bekannt. Und bei dem müssen die, wenn registrierte Sexualstraftäter in dessen County ziehen, dann müssen die in ihrem Vorgarten ein Schild aufstellen, dass sie vorbestrafte Sexualstraftäter sind. Also wie so ein Pranger, so ein bisschen. Ist natürlich sehr entwürdigend. Ne? Auf der anderen Seite ist es vielleicht eigentlich auch ganz gut zu wissen, wer da so in der Nachbarschaft wohnt. Ne? Also das ist schon irgendwie auch,
ja,
hat Vor- und Nachteile. Ne?
Ja, also ich sag mal, wir reden ja häufig über das Thema Resozialisierung, aber das ist ja an der Stelle, finde ich, total ausgeschlossen. Ne? Also ich finde es zur Aufklärung gut und ich wollte es natürlich auch wissen. Ne? Also ich würde es wissen wollen. Aber auf der anderen Seite, sagen wir mal, aus Perspektive derjenigen, die vielleicht auch eine Strafe abgesessen haben und die keine Ahnung, vielleicht auch Therapien gemacht haben, um irgendwie quasi diese Pädophilie abzulegen und vielleicht ein normales Leben haben und führen wollen, für die natürlich auch wirklich, also ein, weiß ich nicht, so ein ganz schöner Stein auf dem Weg, ne, zur Resozialisierung.
Ja, Resozialisierung ist natürlich nicht möglich, wenn du so ein Schild in deinem Garten stehen hast, ne? Aber das ist ja im amerikanischen Strafsystem. Das amerikanische Strafsystem geht ja wirklich ums.
Es tickt anders,
es,
ne?
Es geht ums Bestrafen, tatsächlich. Und als Vorbestrafter hast du ganz andere Entzüge von Rechten als bei uns. Also in Florida beispielsweise dürfen vorbestrafte Menschen nicht wählen. Wenn du einmal drin bist in diesem System, deswegen wird auch immer wieder gesagt, da wird immer von der Gefängnisindustrie gesprochen. Und es wird halt gesagt, wenn du einmal in diesem Komplex drinsteckst, in diesem Zahnrad und einmal verknackt bist, dann kommst du da im Endeffekt nicht mehr raus, weil du dich danach einfach nicht mehr in die Gesellschaft einfügen kannst und weil die Gefängnisse aber auch auf der anderen Seite darauf angewiesen sind, quasi immer voll zu sein, immer Zulauf zu haben, weil die ja privatisiert sind. Das sind ja kleine Wirtschaftsunternehmen, die sind nicht staatlich wie bei uns, zumindest meistens nicht. Das sind privatisierte Einrichtungen, denen natürlich daran gelegen ist, Profit zu erwirtschaften, und deswegen resozialisierst du die Leute nicht, weil du möchtest ja schon ganz gerne, dass die wieder zurückkommen, weil du willst ja was verdienen an denen, ne? Das,
na klar.
Ja, es ist pervers.
Na klar. Ja, es ist pervers. Also vielleicht dazu, man spricht allgemein von vier verschiedenen Kriterien von Strafe, also welche Zwecke hat Strafe, und dazu zählt eben Resozialisierung, Schutz, Vergeltung und aber auch Abschreckung.
Ja, diese abschreckende Wirkung, darüber kann man diskutieren. Ne? Ich meine, Amerika ist ein Land mit teilweise sehr rigiden Strafen. Da gibt es die Todesstrafe, da gibt es eben auch, oder gab es auch immer Formen der Todesstrafe, die jetzt nicht unbedingt geil sind. Ich glaube, so ein elektrischer Stuhl ist keine schöne Sache. Aber es schreckt ja auch mal trotzdem niemanden ab, wenn du dir die Kriminalitätsstatistiken aus den Vereinigten Staaten
anguckst. Das ist das Ding. Genau, das ist das Ding. Das ist wirklich das Ding. Ne? Die haben die härtesten Strafen, aber ob es wirklich abschreckt?
Null.
Man sieht es nicht.
Ne? Es gibt ja auch Untersuchungen darüber. Ne? Es wird hier immer populistisch gefordert, wenn dann irgendwie mal wieder jemand mit einer empfundenermaßen zu geringen Strafe aus irgendeinem Verbrechen rausgegangen ist, dann wird von irgendwelchen Leuten so in irgendwelchen Social-Media-Kommentarspalten auch gerne nach Amerika verwiesen und nach, ach guck mal, die haben die Todesstrafe, da traust du dich so eine Scheiße genau. nicht. Aber die Statistik ja. sagt halt was ganz, ganz anderes, ne? Was ganz, ganz anderes.
Genau so ist es, ja.
Also hättest du, es kommt dann vielleicht auf die Art der Strafe an. Es gibt so eine sagenumwobene chinesische Todesstrafe aus so von vor 100 Jahren, Leng Che, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der langsame Tod, auch Tod durch 1000 Schnitte genannt. Da habe ich mal was drüber gelesen. Das würde mich sehr wohl abschrecken. Da würde ich zusehen, dass ich da nicht irgendwie zu verurteilt werde. Aber ja, das amerikanische Strafsystem schreckt eben nachweislich niemanden ab.
Leng Che, ist das mit diesen 1000 Schnitten wörtlich zu nehmen?
Ja, also das bedeutet, also der Tod durch 1000 Schnitte tatsächlich oder der langsame Tod. Und es ist so, dass dem Opfer meistens in sitzender Position,
also dem Täter,
dem Täter, nach und nach Teile des Körpers amputiert werden. Und zwar ausgehend von den Dingen, die jetzt keine Vitalparameter betreffen, also die jetzt keinen tödlichen Schaden anrichten. Also man würde jetzt beispielsweise anfangen, die Zehen abzuschneiden, die Finger, und man arbeitet sich quasi so weit vor, entnimmt dann irgendwann Fleisch aus den Oberschenkeln und so weiter, und am Ende sitzt dann quasi, wenn der Folterer es gut macht, sitzt dann am Ende noch ein lebendiger Torso vor ihm. Und
aber das ist doch auch, also das ist doch wirklich auch gestört. Aber auch diejenigen, die das dann durchführen, ne? Also diese Henker, Folterer, wie auch immer man die bezeichnen soll, das ist doch auch maximal gestört, sowas zu tun. Weißt du? Also ich finde halt, ich habe ja sowieso, was das betrifft, fragt man sich ja immer so, wer die Leute mit den dunklen Hauben und den schwarzen Masken sind, so, ne, die, keine Ahnung, im Mittelalter das Ball schwingen und, keine Ahnung, heutzutage auf Knöpfe drücken. Aber jemanden so wie in diesem Film, diesem französischen Film Martyr, mäßig in quasi an so einen Nahtodzustand zu bringen, um dann den letzten Schnitt durchzuführen, das ist doch komplett gestört.
Ja, bei Martyrium hat das ja noch irgendeiner höheren Sache gedient. Also wir verraten jetzt nichts für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben.
Ja, aber auch für alle, ganz kurz, da muss ich auch wirklich mal eine harte Triggerwarnung ausrichten. Wer sowas nicht vertragen kann, sollte diesen Film niemals sehen. Niemals. Ich finde den einfach maximal zu heftig.
Ist er. Also wenige Szenen. Ich finde, der Film an sich, es gibt Filme, die ein viel höheres Maß an Brutalität über einen längeren Zeitraum produzieren, aber dieser Film hat so 2-3 Gewaltpeaks und die sind aber sehr saftig, sagen wir es so. Ich habe irgendwie einen Bericht gelesen von jemandem, der der Hinrichtung eines Missionars beigewohnt hat in China, der eben durch Leng Che hingerichtet wurde. Das hat wohl 19 Stunden gedauert, diesem Bericht zu Folge. Und der Folterer, der Henker, war offensichtlich derart kompetent, dass sein Opfer auch während dieser Zeit nicht in Ohnmacht gefallen ist vor Schmerz, sondern halt diese ganze Zeit lang das bewusst miterlebt hat. Ja, nicht schön, definitiv. Es ist einfach immer wieder extrem krass, sich vor Augen zu führen, wie viel Energie Menschen aufwenden, um anderen Menschen weh zu tun.
Ich sage das wirklich selten bis nie, aber lass uns bitte, bitte, bitte zum Fall zurückkehren. Ich glaube, das ist weniger heftig.
Definitiv. Ricky Howard ist nun also als höchstwahrscheinlich pädophiler Straftäter so ein bisschen im Raster der Polizei und man befragt ihn jetzt zu diesen krummen Bankgeschäften, die er nachweislich getätigt hat, wo er irgendwelche Kredite verschoben hat, Gelder abgezweigt, und man möchte eben auch dann nochmal wissen, was es mit seiner pädophilen Ader auf sich hat, denn man glaubt jetzt natürlich nicht mehr, dass er da nichts getan hat. Er ist zwar damals nicht verurteilt worden, aber diese Manipulation des Lügendetektors, das lässt die Polizei jetzt daran zweifeln, dass er unschuldig war. Und er hat eine Erklärung dafür. Er sagt, er kann sich nicht daran erinnern, ob er jemals Kinder missbraucht hat, denn nach seiner Zeit bei der First National Bank hat er einen starken Stromschlag erlitten und durch diesen Stromschlag hatte er eine Amnesie, einen Gedächtnisverlust, und er weiß einfach nicht mehr, was damals passiert ist. Er auch beim besten Willen, selbst wenn er wollte, er könnte der Polizei einfach nicht helfen.
So, so.
Ja, diverse Gutachter halten das für ganz, ganz großen Schwachsinn. Amnesie kann natürlich zwar durch Traumata ausgelöst werden, aber die sagen, ja, man kann sein Gedächtnis verlieren, aber das kommt in der Regel irgendwann wieder. Und du verlierst vielleicht dein Gedächtnis und deine Erinnerung an eine bestimmte Zeit, aber du verlierst nicht irgendwelche Triebe und Ausrichtungen, die in dir sind. Also wenn er damals pädophil war, auch wenn er jetzt dann sein Gedächtnis an die Zeit verloren hat, er wäre immer noch pädophil. Also er wüsste immer noch, dass er auf kleine Jungs steht. So, ne? Also ist
Ja.
das offensichtlich keine valide Verteidigungsstrategie, die er da sich überlegt hat, aber er beharrt darauf. Währenddessen wird eben alles ausgewertet, was man so bei ihm im Haus findet, die ganzen Datenträger, alle möglichen anderen Dinge. Und es meldet sich ein Jugendlicher, ungefähr in Calebs Alter, der jetzt durch diese Ermittlungen sich traut, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und das ist auch ein Freund, ein Familienfreund von Ricky Howard, der auch auf diesem Hof ausgeholfen hat, und der gibt an, über einen Zeitraum von 5 Jahren mehr als 500 Mal missbraucht worden zu sein von Ricky Howard. Also der hat darüber quasi Buch geführt, deswegen kann er diese Zahl so benennen.
Oh Mann.
Jetzt, wo halt die Ermittlungen laufen, traut er sich damit eben rauszukommen, auf jeden Fall. Für Calebs Familie ist das natürlich ein totaler Schock, ne? Du hast da jemanden, der eigentlich ein Freund der Familie war, dem du vertraut hast, mit dem du im Urlaub warst, wo einfach die Kinder auch ein- und ausgegangen sind, und da kommen jetzt solche
Der
Enthüllungen.
selbst auch Kinder hat, weißt du? Das ist ja
Der,
nochmal so ein Ding. Der hat Kinder im gleichen Alter. Also fragt man sich natürlich zwangsläufig, hatte der einfach komplett zwei Gesichter oder mussten die eigenen Kinder auch dran glauben?
ja, das ist eine Frage, die wir nicht klären können. Die Polizei sucht das Grundstück von Ricky Howard ab, denn jetzt ist der Gedanke natürlich, dass, okay, da ist das letzte Funksignal von Caleb hergekommen. Caleb hat offensichtlich Beweismittel gegen Ricky Howard gesammelt. Wollte ihn vielleicht erpressen, wollte ihn damit konfrontieren. Also wusste Ricky Howard, dass Caleb so gegen ihn ermittelt, in Anführungsstrichen, und hat ihn verschwinden lassen und hatte ihn vielleicht auf dem Hof verschwinden lassen. Aber man kann da nichts finden. Also es gibt da verschiedene Untersuchungen, die angewandt werden. Leichenspürhunde, Bodensonar, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Mit so einem Bodensonar kann man gewisse Unebenheiten, unnatürliche Strukturen in der Landschaft so erkennen oder halt eben, ob da was im Boden eingebuddelt ist. Aber offenkundig wurde da nichts vergraben, beseitigt oder so. Also Calebs Leiche findet sich nicht auf diesem Grundstück. Währenddessen kann aber das FBI alle Daten auswerten von allen Festplatten, Fotoapparaten und so weiter, die gefunden wurden. Und es finden sich Tausende von Bild- und Videodateien von kleinen Jungs, die teilweise nackt sind, teilweise missbraucht werden. Und auch einige hundert Fotos bis in die 90er Jahre zurückgehend von Caleb, sodass man also davon ausgehen kann, dass auch er definitiv Missbrauchsopfer war und offensichtlich da so in seinem eigenen Fall ermittelt hat. Also das war offensichtlich dieses Geheimnis, was er nicht teilen konnte mit seiner Familie, dass er wahrscheinlich auch immer diese Erinnerung an diese Taten hatte und einfach irgendwas finden wollte, um ja vielleicht seinen Peiniger zu konfrontieren, vielleicht auch an die Öffentlichkeit, da vielleicht auch an seine Eltern zu gehen und zu sagen, hier, tja.
Krass.
Also es ist jetzt natürlich total offenkundig, was passiert ist, ne? Der Junge hat nach irgendwelchen Beweisen gesucht. Das letzte Mal auf dem Hof wurde sein Handy aktiv. Das wurde dann auch noch offensichtlich kaputt gefunden. Ricky Howard hat irgendwelche Rechner entsorgt, als die Polizei das erste Mal da war und so weiter. Also da zeichnet sich ja schon ein relativ klares Bild.
Klar.
Ja, und die Polizei unterstellt nun einfach, dass dieses Handy, das damals da vernichtet wurde, dass er zugegebenermaßen da kaputt gefunden hat, dass er das natürlich nicht kaputt gefunden hat, sondern dass das Calebs Handy war und dass er da natürlich Angst hatte vor einer GPS-Ordnung, weil er wusste, dass nach Caleb irgendwann gesucht werden wird und das dann einfach selber vernichtet hat. Und all diese Indizien, die führen dann natürlich dazu, dass man ihn erstmal anklagen kann, natürlich wegen dem Besitz von kinderpornografischem Material, aber natürlich kann man dann dadurch auch so ein bisschen weiter ermitteln, was das Verschwinden von Caleb angeht und ihn vielleicht auch da schon anklagen. Er wird dann zu einer akkumulierten Haftstrafe von 30 Jahren verurteilt, obwohl man eben keine Leiche von Caleb gefunden hat und obwohl man auch nicht so richtig weiß, was passiert ist. Ricky Howard schweigt, also
Er sagt nichts, okay.
er beruft sich nach wie vor auf seine Amnesie. Und er sagt auch nichts zu Caleb, obwohl da ja die Indizien gegen ihn relativ stark sind. Also dieser letzte Fetzel Macht, den wir schon so oft hatten,
Ja.
der gönnt offensichtlich da Calebs Familie auch nicht die Gewissheit. Oder hofft vielleicht auch aufgrund dieser Unschuldserzählung irgendwann dann vielleicht doch wieder frühzeitig rauszukommen. Aber es gibt eben nichts. Also vor Gericht wird quasi auch festgehalten durch die Staatsanwaltschaft und durch den Richter, dass offenkundig Caleb versucht hat, selbst zu ermitteln gegen seinen Peiniger und dass ihm das zum Verhängnis wurde. Seine Schwester, mit der er zusammen gewohnt hat, sagt halt auch aus, dass er so ein Typ wär, gewesen wäre, so charakterlich, der ihn damit, also der Ricky Howard damit konfrontiert hätte. Der hätte das jetzt nicht irgendwie
Ja.
so, ja.
Ja, so ein konfrontativer Typ dann auch, ne?
Genau.
Also keiner, der irgendwie einsteckt. Aber eine Frage habe ich dann trotzdem. Du sagst, es gab diesen Elektroschock, der dazu geführt hat, dass er sein Gedächtnis verloren haben will. Was ist denn, also dieses Material, das gefunden wurde, reicht das quasi bis dahin zurück oder anders gesagt, liegt das alles vor diesem Vorfall mit dem Elektroschock? Oder ist es zeitweise auch Material, was danach irgendwie aufgenommen wurde?
Genau, das reicht bis in die Gegenwart. Also Sachen, die teilweise noch ganz, ganz neu sind. Das
Okay.
reicht aber auch bis in die 90er zurück, also lange bevor es diesen vermeintlichen Stromschlag gab. Das ist also, das bildet quasi 35 Jahre Perversion ab. Das ist jetzt nicht
Ja,
irgendwie, das,
gut.
ja.
Die Frage wäre nämlich gewesen, ob das mit dem Elektroschock möglicherweise stimmen kann und quasi alles, auch mit diesen Aufzeichnungen und so weiter, das alles davor stattgefunden hat. Das wäre die Frage gewesen. Aber wenn es halt danach noch Vorfälle gab und also auch Dinge, die aufgenommen wurden, dann wäre das ja quasi obsolet.
Genau, das ist obsolet. Es ist ganz offenkundig, dass da Material aus verschiedenen Epochen und eben auch aus einer Zeit existiert vor diesem vermeintlichen Unfall, aber eben auch deutlich danach, so dass man eben sagen kann, wie gesagt, selbst wenn man unterstellen würde, dass er Gedächtnis an irgendeine Episode seiner Zeit verloren hat, eben wie gesagt diesen
Ja.
Trieb offenkundig nicht verloren hat und trotzdem da Material besitzt.
Ja, alles klar.
Ja. Vor ein paar Jahren hat man dann irgendwie sterbliche Überreste gefunden, ganz in der Nähe, in einem Nachbarcounty. Und weil das dann auch zu einem offenkundig jungen weißen Mann gehörte, also man hat ein Skelett gefunden und die Auswertung dessen hat ergeben, okay, es muss ein relativ junger Mann gewesen sein, auf jeden Fall kaukasischer Typ, Größe hat gepasst, hat sich aber als ein entflohener Sträfling rausgestellt, der seit einiger Zeit verschwunden war. Also Caleb ist tatsächlich seit 2015 vom Erdboden verschluckt und Ricky Howard, von dem ist keine Hilfe bei der Aufklärung zu erwarten, der behält Details für sich.
Ja, schlimm. Absolut schlimm. Auf dem Hof konnte man nichts finden. Das würde ja darauf hindeuten, dass er die mögliche Leiche irgendwie woanders losgeworden ist. Ach, das ist doch Mist. Also offensichtlich ist er jetzt auch pauschal nicht unbedingt ein Mörder, wenn es so sein sollte, dass er jetzt Caleb umgebracht hat. Also anders, er ist kein Serienkiller, kein Serienmörder, sondern alles lässt ja darauf schließen, dass das ein einmaliger Mord gewesen ist. Was zumindest dahingehend beruhigt, als dass er ja keine weiteren Todesfälle produziert hat, wenn du so willst, weißt du? Also diese psychischen Opfer und so weiter, die er produziert hat, die stehen auf einem anderen Blatt jetzt gerade, ne? Also ich rede jetzt nur von Tötungsfällen und tja, das ist bitter, ne? Das ist echt total traurig. Man kann nur hoffen, dass die Leiche irgendwann gefunden wird. Es ist ja stark davon auszugehen, dass er nicht mehr lebt. Alles andere würde jetzt gerade hinsichtlich dieser ganzen Informationen, die wir jetzt hier besprochen haben, auch nicht wirklich Sinn ergeben, ne? Dass er jetzt, keine Ahnung, aus welchem Grund auch immer, woanders ein zweites Leben angefangen hat. Das macht gar keinen Sinn. Dann hätte er das Material mitgenommen oder wie auch immer, ne? Also er war ein konfrontativer Typ. Er hätte wahrscheinlich Ricky Howard nochmal gestellt, bevor er dann abgezogen wäre. All das ist unwahrscheinlich, von daher muss man leider davon ausgehen, dass er nicht mehr lebt.
Ja, tatsächlich gibt es natürlich immer noch die Hoffnung, dass der vielleicht einfach irgendwie weggegangen ist, warum auch immer. Denn genau heute wurde ein Fall gelöst, der auf meiner Liste stand. Ein vermissten Fall. Da ist ein Junge aus Bayern verschwunden. Und war auch jetzt 7 Jahre weg und da hat die Polizei oder auch seine Familie hat halt auch ein Verbrechen vermutet. Natürlich 7 Jahre weg, ne? Kein Kontakt zur Familie. Till Ramming heißt der. Und das war dann auch so der typische Fall, so ein bisschen so Junge vom Dorf, der bei der Dorffeuerwehr ist und halt gerne vor der Playstation zockt und in der Schule ein bisschen geärgert wird, weil er Übergewicht hatte. Dann so über die Playstation, über das PSN-Netzwerk, da kannst du ja auch mit anderen Spielern chatten.
Ja.
Und da ist er dann auch mit anderen Spielern ins Gespräch gekommen und hat dann irgendwie seiner Familie erzählt, dass er ein Probearbeiten bei einer Firma hat, wo er einen Nebenjob anfangen wollte und hat seine Playstation und sein ganzes Sparbuch mitgenommen und ist zu einem von diesen Zockerkumpels gefahren, der irgendwie 36-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen, glaube ich, war. Dieser Mann war allerdings jetzt kein Dirnenspross wie unser Hauptverdächtiger hier in dem Fall. Der hat Till Ramming halt gesagt, du kannst nicht bei mir bleiben, so, das geht nicht, du hast Eltern und ich bin auch, keine Ahnung, viel älter und wir kennen uns nur online und wir lassen mal zum Jugendamt gehen und mal gucken, was die für dich tun können. Und seitdem war der halt verschwunden, also der war nachweislich beim Jugendamt und die wollten ihn wieder in den Zug setzen nach Hause und dann ist er halt verschwunden gewesen. Und über den Fall wollte ich eigentlich auch sprechen, weil ich da so ein paar Theorien zu hatte. Und jetzt aber seit heute ist bekannt, dass er sich kürzlich bei seiner Familie gemeldet hat, also nach 7 Jahren, dass es dem gut geht, dass der einfach irgendwo anders gelebt hat, ne?
Wie verrückt, mit der gleichen Identität.
Keine Ahnung, also genaueres wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen, vielleicht in den nächsten Tagen rauskommen, weiß ich nicht, aber es gab halt die Information, die habe ich auch nur durch Zufall. Steffi ist doch in diesem, also Steffi vom Podcast von Mord und Totschlag. Die ist ja in diesem Verein Vermisste Kinder aktiv und die hatte diese Meldung dann heute gepostet. Und ich habe dann diesen Fall von meiner Liste gestrichen. Aber was ich damit sagen wollte, ist halt, also Caleb, klar kann der auch weg sein, auch nach fast 10 Jahren kann das sein, dass der auf einmal wieder auftaucht. Aber bei Till Ramming waren halt die Umstände ganz andere. Ne? Da gab es keinen Missbrauch, der im Raum stand. Ja. Da gab es nicht diese Selbstermittlung. Und ich glaube tatsächlich auch, dass Caleb den Familienfreund konfrontiert hat und dann irgendwie zu Tode gekommen ist.
Ja. Ja, also auf jeden Fall total krass die Geschichte. Da muss ich jetzt direkt mal nachschauen mit Till Ramming. Das finde ich heftig. Also ich bin ja eigentlich ganz froh, dass es ja hier ein Happy End scheinbar in irgendeiner Weise gibt. Und die Eltern auch Klarheit haben. Das muss für die ja eine unglaubliche Befreiung sein, auch dieses Wissen. Und jetzt beginnt natürlich die Hoffnung, Antworten zu finden. Und diese Frage, ja, letztendlich, warum das Ganze passiert ist, wie es passiert ist. Die Geschichte mit diesem 36-Jährigen, war das jetzt von Anfang an bekannt oder hat sich auch das jetzt erst, okay.
Das war von Anfang an bekannt, also es war bekannt, dass Till Ramming zu dem gefahren ist und der Typ hat halt dann direkt gesagt so, ey, nee, pass auf, du kannst bis morgen bei mir bleiben, ne? Du bist jetzt hier hingekommen, so, das geht klar, du kannst hier mal pennen, aber lass mal morgen zum Jugendamt gehen und mit denen sprechen und mal gucken, was die dir anbieten können, weil das ist keine Dauerlösung hier, ne? So, also das war,
ja, klar.
Das war offensichtlich ein vernünftiger Typ, der es auch dann gut gemeint hat mit ihm. Also das hätte ja auch ganz anders laufen können. Till ist da offensichtlich zu jemandem gefahren, der ja eben die Situation total gut gemeistert hat.
Ja, absolut. Wow, krass. Tja, gut, dann können wir natürlich weiter hoffen, ne, dass es jetzt hier mit Caleb ähnlich abläuft. Das Ganze ist jetzt 9 Jahre her. Tja.
Ja.
Wer weiß.
Ich mache mir da ehrlich gesagt keine Hoffnung. Aufgrund, wie gesagt, der gesamten Gemengelage glaube ich, dass der nicht mehr wieder auftauchen wird. Leider.
Ja, das glaube ich auch.
Aber es wäre zumindest wünschenswert, dass Ricky Howard irgendwann mal sich dazu durchringt, den Mund aufzumachen und Calebs Familie dann noch irgendwie Gewissheit zukommen lässt.
Ja, auf jeden Fall. Denn, also das muss man ja auch sagen, der sitzt jetzt 30 Jahre, 9 hat er schon, sagen wir mal, es bleiben noch 20, der ist ja jetzt nun auch nicht mehr der Jüngste und da fände ich es auch mal wieder so eine Sache, der wird ja wahrscheinlich im Gefängnis sterben, möglicherweise, es sei denn, der wird jetzt super alt. Also auf den Fotos zumindest, da habe ich ihn ja vorhin schon als Anfang 60 irgendwie eingeschätzt. Lass ihn mal im besten Fall Mitte 50 gewesen sein, aber auch dann 85. Dann ist er wirklich sehr, sehr alt, wenn er aus dem Gefängnis kommt. Und von daher kann man nur hoffen, dass er jetzt irgendwann sich auch, weiß ich nicht, dann dazu äußert, wenn er da wirklich was weiß, wovon ich stark ausgehe.
Ja, aber dieses psychologische Gutachten im Zuge seiner ersten Anklage wegen pädophiler Straftaten, eben dieser intelligente, manipulative, bösartige Psychopath quasi, der wird wahrscheinlich bis zum Ende schweigen, weil das einfach dann nochmal so eine Form von Machtausübung ist, die ihm niemand nehmen kann
Ja.
und die er auch aus dem Gefängnis heraus noch ausüben kann.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
Das ist eine total bittere Erkenntnis und das muss für Calebs Familie auch eine total bittere Erkenntnis sein. Das sind auch keine Menschen, die irgendeiner Illusion nachjagen und die werden sich diese Erkenntnis mittlerweile auch so zurechtgebogen haben, ne? Und das wahrscheinlich auch akzeptiert haben als wahrscheinlichen Outcome der ganzen Geschichte. Ich hoffe einfach, dass die, ja, einen Weg gefunden haben, damit zu leben und trotzdem irgendwie nach vorne zu schauen.
Ja, man kann es nur hoffen. Gibt es denn oder gab es denn weitere Opfer, die sich dann irgendwann zu Wort gemeldet haben?
Nee, gab es da nicht mehr. Also es gab diesen Jungen, der, wie gesagt, so 500 Mal missbraucht wurde. Die alten Fälle sind dann auch nicht mehr aufgerollt worden. Wenn es Übergriffe gab gegen die eigenen Kinder, dann ist das zumindest nicht publik gemacht worden. Also vielleicht, es wird da ja auch diese Untersuchung gegeben haben, ne, dass man dann auch mal mit denen gesprochen hat, hinsichtlich ihren Erfahrungen mit ihrem Vater. Ja, keine Ahnung.
Ich muss dazu sagen, dass ich die auch im erweiterten Tatverdächtigenkreis verorten würde, tatsächlich. Einfach aus Selbstschutzgründen halte ich es nicht für komplett unlogisch, dass die vielleicht auch, vielleicht wenn sie selbst Opfer waren oder davon wussten, was ihr Vater gemacht hat und mitbekommen haben, was Caleb für Informationen gesammelt hat, dass sie deswegen vielleicht, um, damit es eben nicht bekannt wird, um die Familie, das Ansehen der Familie zu schützen, vielleicht zu Tätern wurden. Das halte ich nicht für komplett unwahrscheinlich.
Ja, ich auch. Und da müssen die noch nicht mal selber Opfer für gewesen sein. Es reicht ja schon, dass Caleb seine Freunde vielleicht mit seinem Verdacht oder mit seiner Gewissheit konfrontiert hat und es daraufhin dann irgendwie einen Streit gab oder so.
Richtig.
Und das geht ja schnell, ne? Irgendwie Handgemenge, jemand, keine Ahnung, fängt sich eine Schelle, fällt dumm und ist tot, ne? Oder knallt irgendwo drauf. Oder, ich meine, wir reden von den Vereinigten Staaten. Eventuell hat da auch einfach jemand eine Waffe dabei gehabt und hat dann irgendwie
Klar.
überreagiert. Man weiß es nicht, ne?
Klar, also ich sag mal, sie würden nicht das Handy bei dem Vater einfach droppen und sagen, hier, lassen wir mal hier liegen. Das ist halt das Einzige. Oder auch dieser Scheiterhaufen der alten PCs, auch das ist ja etwas, was dem Ganzen widersprechen würde. Aber zumindest, sagen wir mal, es gab ein Aufeinandertreffen und das Ganze ist eskaliert und sie haben Caleb in dem Fall umgebracht, dann hätten sie halt nicht das Handy mitgebracht, um es irgendwie am Hof zu platzieren. Das ist sehr unwahrscheinlich.
Naja, also sagen wir mal so, es kann ja auch anders gewesen sein. Stell dir vor, es gab wirklich ein Aufeinandertreffen mit den Söhnen oder mit einem der Söhne und es gab da eine tödliche Konfrontation. Im Zuge dessen ist das Handy, also während des Entsorgens der Leiche, ist das Handy halt einfach runtergefallen und kaputt gegangen. Das wurde gar nicht gemerkt.
Ach so, ja gut, das ist
Und
möglich, ja.
dann hat der Vater es gefunden, hat es als Calebs erkannt und wusste ganz genau, wenn der jetzt gesucht wird, dann wird auch hier gesucht, weil das Handy geortet wird. Ich muss meine Rechner loswerden, weil eventuell dann da bei mir auch gesucht wird, ne? Also
Ja.
das kann auch irgendwie voneinander losgelöst sein, aber im Großen und Ganzen spricht das schon dafür, dass er der Täter war, aber ich gewinne deiner Theorie da tatsächlich auch was ab, ne? Also das ist auch ein Szenario, das ich auch schon durchgegangen bin für mich so und wo ich gedacht habe, ja, das kann ich sehen.
Ja, sie haben aber das Handy niemals gefunden, richtig? Er sagte nur, er hat es gefunden und dann zerstört.
Genau. Das Handy war zerstört. Also nicht er hat es zerstört, sondern er hat es gefunden.
Ja, und dann also weggeschmissen, weil es zerstört war.
Genau.
Okay. Tja. Naja, viele offene Fragen. Wie gesagt, man kann nur hoffen, dass es irgendwann gelöst wird, auf welche Weise auch immer.
Ja, viele offene Fragen, aber ein kurzer, knackiger Fall. Ich wollte vor unserem übermorgigen Bühnendebüt gerne auf jeden Fall noch einen Fall raushauen mit dir. Und ich hatte jetzt keine Zeit, irgendwie diese Woche noch ja, irgendeinen ausufernden Fall vorzubereiten. Und ich habe so eine Liste von so Backup-Fällen. Das sind so welche, die ich ganz gut finde und die ich gerne machen möchte und die ich dann schon so entsprechend vorbereitet habe für den Fall, dass man mal irgendwie was dazwischen kommt. Und das war jetzt einer davon.
Einmal die Backup-Schublade geöffnet und rausgezogen.
Genau, haben wir die Backup-Schublade ein bisschen abgebaut heute, ja.
Ja, nein, ist doch cool. Also ich fand, das war ein sehr interessanter Fall. Ich finde, das ist weitaus mehr als ein Backup-Fall, weil der es echt irgendwie in sich hat, ne? So, also.
Ich finde die Lehre aus diesem Fall irgendwie so ein bisschen schade. Die Lehre ist ja so ein bisschen aus vielen True Crime Fällen, auch aus dem jetzt, dass man eigentlich wirklich niemandem vertrauen kann. Wie gesagt, Ricky Howard war ein langjähriger Freund der Familie, aber man möchte diese Lehre ja gar nicht ziehen. Also man will ja nicht durchs Leben gehen und per se jedem Menschen misstrauen. Das ist ja ein total armseliges Leben. Wenn man aber True Crime auch als lehrendes Element sieht, dann müsste man diese Lehre fast ziehen. Ja. Also ich kann wirklich, wirklich hundertprozentig mit gutem Gewissen sagen, dass ich in jeglicher Hinsicht für dich beispielsweise sofort beide Hände ins Feuer legen würde. Aber das hätten wahrscheinlich Calebs Eltern für Ricky auch getan. Ne? Das ist halt so krass, dass eben man Menschen wirklich immer nur vor den Kopf gucken kann.
Ja, erstmal danke, dass du mir so sehr vertraust. Es beruht auf Gegenseitigkeit. Aber nein, du hast recht. Ich finde, die Lehre ist weniger zu sagen, dass man niemandem vertrauen kann. Tatsächlich finde ich das ein bisschen sehr absolut, aber ich finde zumindest, dass die Gefahr sehr nahe sein kann. Das finde ich halt krass, ne? Also ansonsten gäbe es halt das regelmäßig, weißt du? Das gibt es immer wieder und das ist halt, wie wir es so oft haben, halt irgendwie auch im Bekanntenkreis und ne, so, aber es ist ja zum Glück nicht an jeder Ecke, so, das will ich damit sagen. Das heißt also, wir können schon noch darauf hoffen und darauf pochen, dass es halt irgendwie sowas wie Vertrauen gibt zwischen den Menschen und also auch, dass es nicht nur überall an jeder Ecke sozusagen Täter gibt.
Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Das hat so was Hoffnungsvolles, das ist schön. Ja, was soll ich sagen? Ich freue mich, dass wir die Aufnahme noch im Kasten haben. Ich hoffe, dass ich die noch vor unserer Show am Donnerstag hochladen kann. Ja, ansonsten sehen wir uns Donnerstag. Wir sehen einige von euch am Donnerstag oder haben vielleicht einige von euch schon gesehen, je nachdem, wann ihr die Folge hört oder wann ich die hochlade. Ansonsten bleibt mir nur das Übliche zu sagen. Folgt uns gerne bei Instagram, wenn ihr das noch nicht tut. Das bedeutet uns ungemein viel, da die Community wachsen zu sehen. Das ist einfach ein schönes Feedback von euch und das, keine Ahnung, motiviert uns einfach sehr, da auch in den Austausch zu gehen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann macht das bei Ko-fi, schmeißt uns da irgendwie einen Euro in den Straßenmusikerhut. Wenn ihr Bock auf Merch habt, dann guckt mal in den Linktree, da geht's zu unserem Shop, da könnt ihr lustige Sachen kaufen, beziehungsweise auch gemütliche Sachen. Heute sind zwei T-Shirts angekommen, die ich bei unserer Show tragen werde. Ja, und das war's. Mehr bleibt mir nicht zu sagen. Danke fürs Zuhören.
Da kann ich mich wie immer einfach nur anschließen. Hervorragendes Schlusswort, liebe Leute. Es ist für uns eine sehr fallintensive Woche tatsächlich. Es ist jetzt innerhalb weniger Tage der dritte Fall, den wir besprochen haben. Und wie ihr gerade schon gehört habt, geht es in 2 Tagen weiter. Also wir sind voll im Flow und produzieren eine Folge nach der anderen. Das macht tierisch viel Spaß. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr das unterstützt und dass wir das mit euch gemeinsam halt alles erleben können und dass ihr uns hört. Macht's gut, passt auf euch auf, bis bald, ciao.
Ciao.